Triggerwarnung. In dieser Podcast-Folge sprechen wir über Trauma, psychische Belastungen, Bindungs- und Entwicklungstraumata, emotionale Vernachlässigung, Kontaktabbrüche innerhalb von Familien sowie die Auswirkungen belastender Erfahrungen auf Körper und Nervensystem. Einige Inhalte können für Betroffene emotional herausfordernd sein und Erinnerungen an eigene Erfahrungen auslösen. Bitte höre die Folge nur in einem für dich passenden Moment und achte auf dein eigenes Wohlbefinden. Diese Folge ersetzt keine psychologische oder therapeutische Beratung. Hallo nochmal und schön, dass es endlich geklappt hat, nach langer, langer, langer Zeit, versuche mit dir zu sprechen. Vielleicht bevor wir irgendwie ganz tief in die eigenen, eigentlichen Themen gehen, ein kleiner Einstieg. Vielleicht kannst du dich vielleicht den Zuhörern und den Zuschauern mal kurz vorstellen. Wer bist du und was machst du genau?
Also ich bin Sarah Gonzales und ich habe seit 17 Jahren eine eigene freie Praxis. Bin Traumatherapeutin von Anfang an und bin spezialisiert eben auf Bindungs- und Entwicklungstrauma und anfangs auch auf Angststörungen. Also über diesen Kanal kam das sozusagen, weil ich selbst eine Angststörung mal hatte. Und habe dann schnell festgestellt, dass Ängste eigentlich in jedem Bereich mitspielen. Und habe das dann aber relativ schnell erkannt, dass eigentlich alles Trauma-Hintergrund ist. Und habe dann mich relativ schnell spezialisiert auf Traumatherapie. Genau, Schocktrauma habe ich sowieso. Das ist klar, das muss ich nicht erwähnen. Das ist das kleinere Übel. Aber Bindungs- und Entwicklungstrauma ist sozusagen ja, mein absoluter Favorit. Und dafür brenne ich.
Sozusagen dein Fachgebiet, okay. Was hat dich denn persönlich dazu bewegt, diesen beruflichen Weg einzuschlagen?
Also, ich habe mich schon immer für Psychologie und diese ganzen Funktionsweisen interessiert, wie das alles läuft, dass das doch sehr komplex ist. Das fand ich immer schon spannend und hatte dann irgendwann einen Partner, der eine Angsterkrankung hatte und konnte dem nicht so richtig helfen, weil ich da selber noch nicht so die Ahnung hatte. Es hat mich aber schon fasziniert und ich dachte, naja, man muss das ja irgendwie hinkriegen. Und bin dann später selber in eine Angststörung geraten. Also hatte richtig eine Problematik mit Panikattacken. Bin eines Morgens aufgewacht und fühlte mich sehr schlecht, als wenn ich durchdrehe. So wie als wenn ich verrückt werde, hatte ich das Gefühl. Und bin dann in die Klinik gekommen und habe dann in der Klinik aber festgestellt, dass sie mir nicht wirklich helfen. Das heißt, ich wurde halt mit Tabletten versorgt, ich wurde weggeschickt, ich habe dann gebettelt, dass sie mich da behalten, weil es mir so schlecht ging und die wollten mich gar nicht da behalten und habe dann aber doch einen Platz bekommen und bin dann in der ersten Phase tatsächlich 4,5 Monate in dieser Klinik gewesen mit dieser Panikstörung, weil ich überhaupt nicht wusste, was mit mir los war. Haben sie so diagnostiziert angeblich mit einer depressiven Episode. Und dann war ich dort und wurde unter verschiedene Medikamente gesetzt. Und es wurde eigentlich nicht wirklich was mit mir gemacht. Ja, also ich habe dann da meine Therapien abgeleistet, so Musiktherapie, Kunsttherapie, Sporttherapie. Und hatte dann auch mal ein Gespräch, wo die Therapeutin dann aber schon gleich zu mir sagte, erzählen Sie es nicht, das ist so furchtbar, was Sie erzählen. Okay. Das kann ich nicht machen. Ja. Und dann habe ich gedacht, irgendwie was stimmt hier nicht. Also irgendwie wird man gar nicht richtig ernst genommen. Ich hatte auch unheimlich viel zu erzählen. Das konnte ich alles gar nicht erzählen. Wurde ich immer weggewischt, weggebügelt. Also ich habe mich da eigentlich ziemlich unwohl gefühlt. Und habe dann in der Klinik gedacht, es muss doch andere Wege geben, mit Menschen umzugehen. Es muss doch irgendwas geben, was Menschen wirklich hilft. Und habe überlegt, wie könnte ich das machen? Also wie könnte ich diesen Weg einschlagen? Und dann ist mir der Gedanke gekommen, dass ich vielleicht Heilpraktikerin für Psychotherapie werden könnte und dann damit eine Erlaubnis hätte, mit Menschen zu arbeiten. Und habe das dann sehr ernst genommen, habe das dann auch der Chefärztin erzählt und sie sagt, wissen Sie, Frau Gonzales, Sie erkennen so viele Zusammenhänge. Ich bin mir ganz sicher, dass sie eine gute Therapeutin werden. Und damit war die Idee geboren. Ja, und dann habe ich gedacht, das kann ja nicht sein, dass sie einen hier nur irgendwie ruhig stellen mit Medikamenten, und gar nicht eigentlich wirklich sich um einen kümmern. Ja, ich fühlte mich so vernachlässigt, so alleine gelassen irgendwie da. Und eigentlich habe ich mich nur mit den Patienten auch unterhalten und das fand ich super spannend. Und ja, und dann habe ich mich sofort auf den Weg gemacht danach und habe nach Ausbildungen geschaut, was ich machen könnte. Und habe das dann auch gemacht. Habe dann überlegt, mit was ich starten könnte. Habe dann jemanden getroffen, der gesagt hat, mach doch Hypnosetherapie. Wo ich noch dachte, ja, was ist das eigentlich? Ich kannte das nur so aus dem Fernsehen und habe dann gedacht, ja, okay, das kannst du dir ja mal angucken. Und habe dann so einen kleinen Kurs gemacht und war dann aber immer noch nicht überzeugt und habe dann noch einen fortgeschrittenen Kurs gemacht. Und da hat es mich dann gepackt. Weil da kam dann was, was ich super faszinierend fand, nämlich die Eigenbewegung, die Idiomotorik des Unbewussten. Und das
Okay.
hat mich fasziniert, weil die hat mit mir, ging dann um eine Hypnose, wo sozusagen die, ja, Verletzungen und so weiter in die offenen Hände fließen sollten. Könnte sie so hinlegen. Und dann ist es immer schwerer geworden in den Händen. Und dann hat der Hypnotiseur gesagt, wenn die Hände voll sind, dann würden sie beginnen, sich zu drehen von alleine und ich soll nichts machen. Und das war dann tatsächlich so, dass die Hand anfing, so ruckartig sich zu bewegen von alleine. Und das hat mich so fasziniert, dass ich gedacht habe, wie jetzt? Ich mache nichts bewusst. Das ist von alleine passiert. Und das hat mich dann fasziniert. Ja, und dann war ich ja, angespitzt, sage ich mal. Genau.
Also kann man sagen, dass diese beiden Momente, einmal in der Klinik und dann diese Hypnose, was du da gerade erzählt hast, die beiden Erfahrungen, die im Endeffekt gezeigt haben, das ist meine Berufung.
Ja, das ging da los. Das fing damit an. Es war Faszination. Und habe aber relativ schnell gemerkt, dass Hypnosetherapie sich eben für Trauma nicht so wirklich eignet. Und habe dann gedacht, okay, du brauchst mehr. Du brauchst einfach mehr Ausbildung. Ja, und bin dann zum EMDR gekommen, was ja ein starkes Traumatherapieverfahren ist. Nennt man auch das psychologische Messer. Ja, und das hat mich dann wirklich auch fasziniert, weil man so viel damit lösen konnte. Dann habe ich eigentlich eine ganze Weile erstmal nur mit diesen beiden Verfahren gearbeitet, habe die kombiniert. Und dann bin ich weitergegangen, habe gesagt, ich muss mehr lernen. Und dann, ja, also ich habe einen riesen Wissensdurst gehabt in dem Bereich und es hat mir auch total Freude bereitet. Und bin dann in die Brainspotting-Ausbildung gekommen. Das ist ein Verfahren, was mit dem Nervensystem arbeitet. Also über das Nervensystem mit den Körperempfindungen. Und das hat mich so fasziniert auch, dass ich selbst in der Ausbildung an ein Trauma rangekommen bin, was mir zugefügt wurde, als ich in Narkose war.
Oh.
Richtig. Und das war so spannend, weil ich hatte da ziemlich, also ich hatte mit 20 Jahren ein Unfall mit einem Pferd, wo ein Pferd mir ins Gesicht getreten hat und ich habe danach tatsächlich hier angefangen, Karies zu entwickeln und das kam aber von oben, das Karies. Und ich habe gedacht, wie kann das sein? Und mir sind dann auch nach und nach die Zähne ausgegangen und in dieser Sitzung mit dem Brainspotting ist mir klar geworden, dass sie bei der OP gefuscht haben und dass dann Keim reinkam. Und das sozusagen dadurch, dass dann seinen Lauf genommen hat in meinem Kiefer. Das fand ich so faszinierend, dass ich gesagt habe, okay, ich brauche alle Ausbildungsteile. Das hat vier Phasen, das Brainspotting und die Masterclass-Ausbildung. Ich bin dann gereist und habe diese vier Phasen und die Masterclass-Ausbildung absolviert bei dem Begründer selbst, dann in Amsterdam. Der ist eigentlich in New York. Und er ist von New York nach Amsterdam gekommen und ich bin da halt hingefahren und habe da die Masterclass bei ihm persönlich gemacht.
Geil. Also
Ja.
wenn man da nicht sagen soll, da brennt jemand für etwas, dann verstehe ich,
Ja.
da verstehe ich nicht mehr. Für die Zuhörer und Zuschauer vielleicht nochmal ganz kurz, wenn ich heute etwas weniger dazwischen rede oder so, es liegt daran, dass es sonst Interferenzen geben würde, wenn ich zu oft bejahe oder etwas zustimme, dann kann sein, dass bei der lieben Sarah nichts zu hören ist oder wir sie nicht hören und deswegen bin ich etwas. Diesmal haben wir eine Expertin hier und wir lassen die Expertin auch wirklich sprechen. Ne? Mit welchen Menschen arbeitest du hauptsächlich heute?
Ich arbeite heute hauptsächlich mit allen Menschen. Also es ist wirklich alles dabei, von ganz normalen Menschen bis hin zu Akademikern. Sind Ärzte dabei, sind Rechtsanwälte dabei. Es ist im Grunde alle Menschen, die einen Leidensdruck haben. Und dazu komme ich noch bei den anderen Fragen. Ich denke, das kommt später noch. Du hattest das so angedeutet irgendwann mal. Im Grunde mit Menschen, die ja Vernachlässigung erlebt haben, die vielleicht nicht verstanden wurden in der Kindheit, die nicht genug Sicherheit hatten, die vielleicht gleich nach der Geburt getrennt wurden, wie fast alle Menschen, Menschen, die einfach nicht wissen, was mit ihnen los ist, Menschen, die Erkrankungen haben, wo sie nicht wissen, was los ist, wo ihnen keiner helfen kann, mit Menschen, die ja austherapiert sind, wo man sagt, da gibt es nichts mehr, mit Menschen, die in Verhaltenstherapie oder Gesprächstherapie waren, wo sie keine Erfolge hatten, was eigentlich normal ist, weil das überhaupt nicht andockt an Trauma. Also das ist völlig ja, breit gefächert.
Um welche Schwerpunkte setzt du in deiner therapeutischen Arbeit?
Also ich hatte da noch nicht fertig erzählt, ich habe noch mehr Ausbildungen, sprich in Atemtherapeutin und bin auch Ego-State-Therapeutin. Ich arbeite mit Anteilen. Ich habe die somatische emotionale Integration gelernt von Dami Scharf. Ich arbeite mit NAM, mit dem neuroaffektiven Beziehungsmodell. Und mein Schwerpunkt ist eigentlich das heute, ja, mittlerweile. Also damals habe ich sehr viel aufdeckend gearbeitet, sehr viel ursachenorientiert gearbeitet. Immer die Ursachen rausgefunden, die Ursachen gelöst. Das hat auch immer super funktioniert. Aber es ist halt schon recht heftig. Ja, also bei Menschen mit Gewalt oder schweren Missbrauchserfahrungen ist es dann eigentlich nicht so angesagt, nochmal in die Vergangenheit zu gehen. Und deswegen habe ich mir eben dieses tolle Verfahren NAM ausgesucht, was ich zusammen verwende mit Ego-State-Therapie und somatischer emotionaler Integration. Und das ist ein Verfahren, was ausschließlich, das Name ist ausschließlich im Hier und Jetzt arbeitet. Das heißt, man arbeitet nicht mehr mit dem Trauma oder mit der Ursache. Ich sehe aber die Ursache anhand der Überlebensstrategien, die entwickelt worden sind von dem Individuum, was eine große Leistung ist als Kind, ja, was ich sehr wertschätze, weil das wirklich toll ist. Und ich arbeite quasi mit den Folgen, also mit der Organisation im System. Wie hat sich das System organisiert? Also ziehe ich mich öfter zurück oder werde ich schnell wütend oder passe ich mich permanent an? Das sind jetzt so ein paar Beispiele. Ja, mache ich allen anderen alles recht? Habe ich ein Helfersyndrom? Das sind alles Überlebensstrategien. Ja, sammle ich Tiere? Kümmere ich mich um Tiere? Kümmere ich mich um andere Menschen? Das sind so viele Strategien da drin, dass man anhand dieser Strategien im Hier und Jetzt, wo man nicht mehr in die Vergangenheit muss, sieht, was passiert ist. Also ich kann sehen, welche Strategie wurde erschaffen und ich weiß genau, was der Hintergrund und die Ursache ist. Also das ist nicht mehr relevant. Das muss man nicht mehr machen. Ja. Weil es eben hauptsächlich über das Nervensystem funktioniert. Das ist
Sehr,
erstmal
sehr interessant alles. Aber gibt es Themen, die dir besonders häufig begegnen?
ja, also die Anpassungsstruktur, man sagt ja auch People Pleaser, damit vielleicht Menschen ein bisschen was damit anfangen können. Das sind die Menschen, die recht schnell den Impuls haben, wenn jemand sagt, mir geht es nicht so gut, zu helfen. Die selbst ihre Bedürfnisse in den Hintergrund schieben und die anderen Bedürfnisse als wichtiger empfinden. Menschen, die sich über den anderen, also über Außenstehende, auch eine Bewertung holen. Habe ich das gut gemacht? Ist es in Ordnung gewesen? War ich gut genug an der Stelle? Zu dieser Struktur gehört auch, dass ich, wenn jemand sich zurückzieht, hinterher möchte und denjenigen stoppen möchte und sagen möchte, hallo, sieh mich doch. Ja, also das gehört auch oft dazu, sich nicht gesehen zu fühlen und natürlich auch sich selbst im gewissen Sinne zu verlassen. Ja, also wenn ich mich um andere kümmere, dann kümmere ich mich um den Moment nicht um mich, beziehungsweise spüre ich mich auch gar nicht in dem Moment. Ich bin nicht bei mir. Ja, das ist das, was Therapeuten so häufig sagen. Das kann ich auch gerne erklären. Dieses bei mir bleiben bedeutet, dass ich wirklich mit mir verbunden bin. Und das kenne ich eigentlich von fast keinem Menschen. Also ich kenne niemanden, der wirklich mit sich immer verbunden ist. Also das meiste wird dann mal kurzen Kontakt zu meinem Gefühl, ja, aber der ist dann ganz schnell auch wieder weg. Ja, und das ist so das, was ich auch lange hatte, wo ich einfach nicht wusste, was ist das? Bin ich eigentlich die ganze Zeit irgendwo anders? Wie ist denn das, ja? Das fühlt sich so an. Das kann man, also ich denke, dass die Menschen, die das haben, jetzt verstehen werden, wie es sich anfühlt, dass man so gar nicht spürt, was ist eigentlich bei mir gerade los, sondern ich bin eigentlich nur im Außen bei dem anderen. Ja, das ist die Anpassungsstruktur, Co-Abhängigkeit, sagt man auch dazu, kennt man halt hauptsächlich bei Alkoholismus, aber es ist natürlich auch in der Anpassung, also ganz normal, wenn ich einfach gelernt habe, ich muss dafür sorgen, dass es meiner Mama oder meinem Papa gut geht, ja, dann habe ich das gelernt. Und meine
Was
Bedürfnisse sind wichtig.
ja
Ja.
sehr, sehr häufig vorkommt, ne?
Das ist sehr häufig, ja, weil du fragtest nach häufigen Fragen. Das ist schon sehr häufig, sehr auffällig häufig. Ja, es gibt natürlich noch andere Dinge. Man hat es entweder mit dem Typ zu tun, der eben dieser Verschmelzungstyp ist, den ich gerade erklärt habe. Oder es gibt eben die Menschen, die sich zurückziehen. Oder auch verdrängen, ja, die aber eher sich regulieren können, wenn sie mit sich alleine sind. Und das ist eigentlich immer so, dass die Anpassungsstruktur, also dieser Mensch, den ich gerade vorher beschrieben habe, mit diesem Vermeidenden matcht, ja. Also das ist ein ganz häufiges Paar, was sich zusammenfindet, ja. Und dann hast du die Dynamik, der eine zieht sich zurück, der andere will hinterher, ja. Der andere sagt Stopp und die Grenzen werden aber überschritten von demjenigen, weil der will eigentlich jetzt gerade Nähe. Ja, und der andere will gerade Distanz. Und so hat man das immer. Also das kann nicht anders sein, weil es kombiniert sich immer so, weil sonst würde es sich wie ein Magnet abstoßen. Das funktioniert nicht.
Ja, logisch, ne? Jetzt, so wie du es erklärst, zumindest logisch. Vielleicht kannst du aber nochmal erklären, was unterscheidet, also für Menschen, die jetzt vielleicht zuhören, die schon auch Traumatherapie, vielleicht schon normale klassische Traumatherapie hinter sich haben, was unterscheidet aber deine Arbeit vielleicht von klassischer Therapie? Damit man vielleicht da noch einen kleinen Unterschied, ne?
Das ist fast nicht zu vergleichen. Klassische Therapie ist schulmedizinische Therapie und schulmedizinische Therapie hält einen in Trauma gefangen. Das heißt, das ist gar nicht gewünscht, ja, dass da was passiert. Und allein die Arbeit mit dem Unterbewusstsein oder mit dem Unbewussten ist schon ein ganz anderer Schlüssel. Ja, der Mensch ist mehr als sein Verhalten. Ja, also das sowieso. In Gesprächstherapie wird halt oft gespiegelt. Das heißt, derjenige sagt was, der Therapeut spiegelt das demjenigen nochmal, damit er es nochmal hört. Da kann einem natürlich schon mal das ein oder andere bewusst werden, wenn man Glück hat. Verhaltenstherapie ist sehr viel Konfrontation. Und im Grunde, der krasse Unterschied ist, dass diese Therapieformen nicht herankommen an das Nervensystem, nicht herankommen an das Stammhirn, wo letztlich Trauma sitzt, ja, oder hauptsächlich sitzt. Das heißt, das läuft alles über den Neokortex, über die Verstandesebene. Und die Verstandesebene ist nicht verbunden mit der Stelle, wo Trauma sitzt. Dazwischen sitzt das limbische System, das Gefühlszentrum. Und es gibt keine Ebene, die das sozusagen verbindet, die Verstandesebene mit dem Stammhirn. Das existiert nicht. Ja, und das Nervensystem ist quasi nochmal das, was quasi auch aus dem Stammhirn entspringt.
Okay, interessant.
Und da gibt es ja dann, ich glaube, dazu gibt es später, glaube ich, nochmal eine Frage zum Nervensystem.
Genau, da gibt es einen ganzen Blog dafür. Ja, genau.
Der krasse Unterschied ist schon, dass wir nicht auf der Verstandesebene arbeiten. Gar nicht. Also auch die Namentherapie, viele Menschen sagen dann immer, ja, wir haben ja nur gesprochen. Nein, wir sprechen nicht nur. Ich fordere dich auch immer wieder auf, das, was du gerade denkst, in deinem Körper wahrzunehmen. Und dadurch sprechen wir immer wieder deinen Körper an. Und auch wenn du nichts fühlst, das ist meistens erstmal normal, ja, also dass du nichts fühlst, weil du ja die Verbindung zu dir gar nicht mehr hast. Und dein Körper lernt aber, wenn wir ihn immer wieder fragen, ich bin gefordert, also die möchten, dass ich was sage, die möchten, dass ich mich äußere. Und dadurch, der nimmt es wahr, dass er immer wieder eingebunden wird. Und irgendwann wird genügend Sicherheit hergestellt, Schritt für Schritt. Und dann kommt vielleicht ein kleines erstes Gefühl. Und dann kommt vielleicht noch eins. Und dann fangen wir an zu differenzieren. Okay, wo spürst du das denn gerade? Und das ist letztlich die Traumaarbeit, weil damals warst du mit deinem Gefühl alleine. Damals hat man es dir einfach irgendwie vorgeknallt. Ja, man hat dir gesagt, du bist so und so und jetzt geh in dein Zimmer. Oder was auch immer. Oder wütend will ich dich hier nicht haben. Oder eine Kritik wurde geäußert und es wurde sich umgedreht und derjenige wurde verlassen. Also man ist weggegangen, die Eltern oder so, ja. Dann ist das Gehirn auf Hochalarm, weil die Bindung zwischen Eltern und Kind ist biologisch einfach erforderlich und extrem wichtig. Ja, und das Kind versucht alles der Bindungssicherung zuliebe, alles zu tun, alles. Und da entstehen halt diese Punkte der Überlebensstrategien, was muss ich tun, wie soll ich sein, dass ich lieb gehabt werde, dass ich in Verbindung bleiben kann mit dir. Das ist wirklich grausam. Das ist ganz, ganz schlimm. Und die Sachen gucken wir uns an. Was ist heute noch so, weil all das, was du damals gebildet hast an Überlebensstrategien, hat dich ja bis heute überleben lassen. Und von daher ist es überhaupt nicht notwendig für das System, das zu ändern. Das will das gar nicht ändern, weil so hat es ja funktioniert. Und dann bleiben wir mal schön dabei, so. Never change a running system, ja. Das ist so. Und deswegen, ja, ist das System natürlich diese Reaktionen, die passieren aufgrund einer Kritik, aufgrund einer Ablehnung, aufgrund einer Bewertung, die passieren automatisch. Das heißt, du kannst die gar nicht steuern. Und je stressiger deine Situation ist, je mehr du im Stress bist gerade, desto weniger kannst du das steuern. Ja, du haust das halt direkt raus. Ja, und vielleicht bei einer Kritik kann ich entweder sagen, ja, okay, ich bin schuld. Das ist auch eine Überlebensstrategie, dass ich die Schuld übernehme auf mich. Das ist eine Schutzfunktion. Dazu kommen wir vielleicht noch. Ich gehe sofort in Wutabwehr oder ich ziehe mich zurück und versuche damit irgendwie alleine fertig zu werden, weil das hat früher dann funktioniert. Ich hatte niemanden. Und das merkt sich das System, das Nervensystem. Und deswegen ändert es uns auch nicht. Und dann stehen mir diese Sachen heute im Weg, weil ich eben nicht erwachsen eine Beziehung führen kann. Weil wer will denn schon jemanden haben, der bei jeder Kritik sich gleich zurückzieht? Vielleicht ist die Kritik ja sogar positiv gemeint, weil ich denke, ich müsste das meinem Partner sagen, weil ich sein Potenzial sehe und gar nicht ihn abwerten möchte, sondern eigentlich sehe, Mensch, du kannst doch viel mehr. Warum machst du denn das nicht so? Ich weiß doch, dass du das kannst. Und wenn das dann als ja negativ bewertet wird vom System, weil ich früher vielleicht Kritik gekriegt habe ständig, dann kann ich damit nicht umgehen, dann habe ich sofort eine Abwehr. Und dann kann ich das nicht selber wählen. Ich habe keine Wahl. Ja, ich muss es so machen. Es geht nicht anders.
Also
Bin gefangen.
ich glaube, jetzt haben die Menschen auf alle Fälle eine Vorstellung, warum deine Arbeit nicht von der klassischen Therapie gesprochen werden kann. So ausführlich, wie du jetzt schon beim Einstieg schon sprichst, das ist unglaublich. Vielleicht letzte Frage noch für den Einstieg. Einige kennen dich vielleicht von Social Media. Warum war es dir wichtig, über Trauma auch öffentlich aufzuklären? Das sieht man ja auch nicht alltäglich.
Ja, weil Menschen überhaupt nicht wissen, wie das Körper-Geist-System oder Seelesystem eigentlich funktioniert. Weil ich immer wieder höre, dass Menschen sagen, ja, das ist eine körperliche Erkrankung. Ja, das ist eine vererbte Sache. Ja, da kann ich nichts machen, das ist meine Genetik. Das ist natürlich wunderbar, um die Menschen im Nichtstun zu halten. Und das ist quasi richtig pervers, weil natürlich kann man was tun. Aber also dieses System, und das möchte ich tatsächlich mal darstellen, das System ist nicht trennbar. Es gibt nicht den Körper und die Psyche. Das ist eins. Das ist nicht zu trennen. Das heißt, habe ich einen Konflikt, womit ich hadere, dann geht das auf mein Gefühl, dann kriege ich zum Beispiel Magenschmerzen, ja. Und wenn ich das nicht lösen kann, dann bleibt dieses Gefühl für immer in mir. Und ich drücke das vielleicht weg und sage, ja, Wut ist jetzt nicht angebracht. Aber eigentlich müsste ich wütend sein. Ich müsste demjenigen sagen, nein, das passt mir nicht. Möchte ich so nicht. Nein, ich fresse das runter, lächle die Wut weg und funktioniere weiter. Und in meinem System bohrt sich das aber durch. Das heißt, es geht weiter. Das verschwindet nicht aus dem System, was ich nicht gefühlt habe. Alles, was nicht gefühlt wurde, ist in dir. Und es ist nicht trennbar, wenn du eine Darmproblematik hast, dann ist das immer Psyche und Körper. Und das ist das, was die Menschen nicht verstehen. Wenn ich kaputte Zähne habe, dann liegt es an den Konflikten von damals, weil ich nicht Grenzen setzen konnte, weil ich es aushalten musste. Und dann geht es in den Kiefer und dann beiße ich den Kiefer zusammen und halte durch. Und dadurch geht es ihnen kaputt. Ja? Und diese ganzen Zusammenhänge, das ist mir so wichtig. Also egal was, ja, auch Persönlichkeitsstörungen, auch das sind ja alles nur Worte, Schubladen, wo man dich reindrückt. Ja, du hast diese fünf Kriterien von der Persönlichkeitsstörung, also drücke ich dich in die Schublade. Das ist halt Schulmedizin. Aber ich sehe halt diese fünf Symptome dieser Diagnose und nehme jedes einzelne Symptom ernst, weil es ist kein Symptomkomplex, das wird uns so verkauft. Aber jedes Symptom möchte etwas ausdrücken, was nicht ausgedrückt werden konnte.
Danke für den wunderbaren Einstieg schon mal. Würden jetzt in den, sag ich mal, Teil 1b kommen, Therapiealltag und vielleicht nochmal Missverständnisse. Da hast du schon ein bisschen vielleicht gerade schon einiges darüber erzählt. Was sind denn aber die größten Missverständnisse über Traumatherapie, die dir im Alltag begegnen?
Wie meinst du das genau? Da muss ich nochmal nachfragen. Wie meinst du das Missverständnis über Traumatherapie? Also vielleicht, dass die Menschen gar nicht wissen, dass es denken, vielleicht nur ein Trauma ist quasi ein Unfall, ein Überfall, eine Vergewaltigung.
Genau, dass sie nicht wissen,
Ja.
woher Trauma eigentlich wirklich rührt, was Trauma wirklich ist. Wir werden nachher noch Trauma verstehen, haben wir noch einen extra Punkt. Nervensystemzustände und Trauma verstehen haben wir noch mal extra. Aber ich glaube, das gehört vielleicht eventuell noch ein bisschen mit dazu, diese Missverständnisse. Oder was begegnet dir, wo du dann sagen musst, das ist aber nicht das, was du für Trauma hältst, ne?
Ja, also es sind teilweise, wie gesagt, eben diese Schocktrauma, die unterscheidet man von Bindungs- und Entwicklungstrauma, indem dass es immer einen Anfang und ein Ende hat. Das ist ein abgegrenztes Ereignis, das ist der Unterschied. Bindungs- und Entwicklungstrauma entsteht über Jahre. Das heißt, es geht immer wieder in die Wunde durch Abwertung, das hast du nicht verdient, das kriegst du erst, wenn du artig bist. Hey, lass mal, ich mach das schon. Ja, also hey, lass mal, ich mache das schon, impliziert, du bist eigentlich nicht in der Lage, das zu tun oder bist zu blöd. Also diese ganzen Sticheleien, dieses Unsensible, ja, also keine Nähe, kein Kuscheln, keine Umarmung, ja, vielleicht ständig alleine zu sein, keinen Körperkontakt zu haben, grundsätzlich mit schwierigen Ereignissen alleine zu sein, Bewertungen zu erfahren, weggeschickt zu werden, abgelehnt zu werden, kritisiert zu werden. Wenn die Eltern sich streiten, dass ich nicht eingreifen kann, dass ich das aushalten muss. Eltern, die vielleicht Alkoholiker sind, die vielleicht nicht zurechnungsfähig sind oder vielleicht auch nur ein Teil. Selbst alleine, und ich sage das jetzt ganz ehrlich, es fängt schon damit an, dass die Menschen selbst von sich abgespalten sind, also die Eltern nicht im Kontakt mit ihrem Gefühl sind und somit überhaupt keine Regulation beim Kind machen können, das Kind gar nicht koregulieren können, gar nicht zeigen können, hey komm, ich gebe dir Sicherheit, ich gebe dir Nähe. So fühlt sich das an. Ich bin bei dir. Eltern sind funktionierend oft und sind aber emotional gar nicht erreichbar, sind oft abwesend, sind in ihrer Arbeit, machen die Dinge nebenbei. All das spüren Kinder. Und das ist das, was schon traumatisch sein kann, auch wenn sich das jetzt nicht so anhört, aber das ist es schon. Ja? Und das ist so prägend. Ja, also schon allein ein abwertender Spruch, das war nicht okay von dir, geh mir aus den Augen, ich will dich nicht mehr sehen. Das ist so verletzend für ein Kind. Ja, ich meine, Kinder sind ja häufig abgestumpft. Aber diese Eltern sind eben nicht mit sich selbst verbunden. Das ist das, was ich vorhin auch schon sagte. Das sind selbst Menschen, die schon jahrelang Traumatherapie machen, teilweise nicht oder nicht. Ja, ich kann eine komplette Traumatherapie durchziehen mit jemandem, ohne dass der sich nachher spürt. Das geht. Ja, und dann setze ich nochmal mit dem anderen Verfahren an, damit der Verbindung herstellt. Die Menschen, die mit mir arbeiten, sagen, Sarah, das, was du da machst, ich verstehe das jetzt erst. Ich war noch nie mit mir verbunden. Das war noch nie dieses Gefühl, ah, okay, ich bin jetzt traurig. Wo fühle ich denn das? Okay, ich fühle das hier im Kloß im Hals. Hier ist ein Brustdruck drauf. Dann ist vielleicht ein Kopfschmerz da an den Schläfen. Das ist so dieses Trauergefühl oder hinten unterm Schulterblatt sitzt ein Triggerpunkt, der immer wehtut. Ja. Was sie dann in der Physiotherapie versuchen rauszukneten, was dann eine Weile hält, ja, vielleicht 3 Wochen. Und dann kommt das wieder, weil das ist tiefe Trauer, die da unterm Schulterblatt hängt. Und also ich kann dir das sagen, was hat jemand für Beschwerden, was hat der erlebt?
Sehr,
Ja,
sehr, sehr, sehr interessant, ja.
Zusammenhänge halt, ja, das ist,
Wie
das
soll?
möchte ich an die Menschen bringen.
Sehr schön. Wie läuft deine erste Sitzung bei dir ab?
Also in der ersten Sitzung mache ich meistens erstmal ein Vorgespräch, wo ich ein bisschen frage, wie es im Leben war, also was überhaupt so passiert ist, damit ich einfach nicht so, also damit ich weiß, ich habe zum Beispiel viel Missbrauchsfälle mit drin. Also ich sage mal so, 60% ungefähr meiner Klienten teilweise haben Missbrauch erlebt, wissen das gar nicht, haben das wirklich komplett verdrängt und ich gucke erstmal, was ist eigentlich so überhaupt im Leben passiert, so ein Gesamteindruck, ja, wie waren die Eltern so drauf, wie ist das eigentlich so, was könnte mich erwarten? Ja, das mache ich tatsächlich, um so ein bisschen so einen Gesamtüberblick zu haben. Und dann gucke ich, was sind so die stärksten Dinge, worunter der am meisten leidet, die Person. Und dann fange ich da langsam an, mich ranzutasten. Meistens ist das schon so, geht schon in Richtung Anpassungsstrategie oder so. Aber es kann auch sein, dass jemand einfach einen Wunsch hat und sagt, ich möchte aber jetzt das angucken oder das angucken. Also da bin ich recht flexibel, weil du kannst in dem Bereich nicht so viel fehlansetzen. Du kannst eigentlich überall ansetzen, an jedem Punkt. Ob es jetzt körperlich ist oder irgendwelche Muster oder Glaubenssätze, du kommst im Grunde, arbeitest du dich sowieso durch die Schichten. Und von welcher Seite du rangehst, ist eigentlich relativ egal. Ja, weil du kommst immer an den Kern. Ja, also so ein bisschen auch die Auswahl oder wo ich denke, das ist vielleicht einfach zu verstehen, dass die da mal erstmal so ein bisschen reinkommen. Genau, aber bei diesem Verfahren geht es eben hauptsächlich tatsächlich um Bindung. Also das heißt, um den Kontakt zu mir auch als Beziehungsperson, weil wenn du Trauma erlebt hast, Bindungs- und Entwicklungstrauma, also ich spreche jetzt immer davon, nur dass das klar ist, dann ist das ja in Beziehung entstanden. Und dann kann das auch nur in Beziehung wieder gelöst werden, weil das Nervensystem mit Beziehung die neue Erfahrung machen muss.
Um die
Ach,
Erfahrung, um die alte Erfahrung zu überschreiben oder so
genau.
wortwörtlich so mäßig?
Um einfach das System, es braucht auch Wiederholung. Das heißt, das System denkt erstmal, wow, das ist ja neu, das ist ja toll. Aber dann versucht es sich da wieder so. Es versucht zurückzugehen zu dem alten Beständigen. Ja? Und dann muss man immer wieder gucken. Und es gibt zum Beispiel gerade so bei der Selbstabwertung, ja, da gibt es so viele verschiedene Wege, wie man sich selbst abwerten kann, selbst kritisieren kann, Wut nach innen richten kann. Das geht meistens eigentlich erstmal so über den inneren Dialog, ja, du bist ja zu blöd für was oder so. Und dann gibt es aber noch andere Tricks. Und das System versucht immer wieder dahin zu gehen, weil das ist das, was eben super tief sitzt. Ja, und das muss aufgeweicht werden. Also, ja, das dauert jetzt nicht ewig, aber man muss genau hingucken, dass man sieht, wo kommt es noch vor, diese Selbstkritik dann, ja, in dem Fall.
Was denkst du, warum haben oder warum kommt noch das Klischee? Ich denke, das ist mittlerweile nicht mehr so stark, wie es vielleicht vor 10, 15 Jahren noch war. Aber warum denkst du, haben Menschen noch so oft Angst, eine Therapie zu beginnen?
Wahrscheinlich, weil sie denken, da sieht mich jemand, also da ist, was zum Beispiel ein Riesenthema bei vielen Menschen ist, was sie meistens gar nicht auf dem Schirm haben, wirklich gar nicht, weil es sehr unbewusst ist, ist Scham. Und das ist sehr tricky. Und das kann sein, dass den Menschen das einfach unangenehm ist oder auch, dass sie sagen, wer weiß, was da passiert. Mit dem, was ich erlebt habe, komme ich klar einigermaßen. Das habe ich so verbaut. Aber wer weiß, was da passiert. Und wenn mich da wirklich jemand sieht in diesem, wie ich wirklich mich fühle, wie ich wirklich bin, ja, dann kann es schon schwierig werden. Und Scham spielt da halt eine ganz, ganz große Rolle, weil da gibt es auch so Vorhersagen, wenn ich mich wirklich zeige, wie ich bin, dann mögen mich die Menschen nicht mehr und so. Und dann geht es schon wieder in die Bindungssicherung. Ja, also. Das ist, ja, also die Menschen verbinden das vielleicht damit, dass sie denken, die werden dann bewertet, dass sie einen an der Waffel haben oder so, ja. Aber ich muss mal einfach ganz ehrlich sagen, wir haben alle einen an der Waffel irgendwo, ja. Und wir sind alle, also ich meine das auch nicht negativ, sondern liebevoll, weil das ist nicht kaputt, aber wir denken ganz oft, wir sind falsch, so wie wir sind, weil uns das vermittelt wurde früher,
Hast
ja.
richtig, richtig schön gesagt gerade. Ja. Richtig schön
Ja.
gesagt. Gibt es etwas, was die Menschen immer irgendwie überrascht, wenn sie anfangen, sich mit Trauma auseinanderzusetzen?
Ja, tatsächlich das, was ich vorhin schon sagte, dass Trauma solche Auswirkungen haben kann, dass es bis zu Krankheit führt. Ja, also wenn du zum Beispiel, geh mal ganz kurz ins Nervensystem, aber nur kurz. So Übersympathikoton unterwegs bist. Das heißt, du bist im Kampf- und Fluchtmodus, dann bist du oft ganz viel im Kampf- und Fluchtmodus, bist ganz oft gar nicht mit dir verbunden, bei dir, ruhig, entspannt, gesetzt, sondern schon, wenn du in Stress gerätst, es steigt halt an und dann bist du halt schon in Anspannung. Also die meisten Menschen oder viele Menschen, die ich kenne, sind den ganzen Tag einfach angespannt. Ja. Nicht mit sich verbunden, unterwegs, funktionieren, machen, leisten, tun. Das sind auch alles Strategien. Also selbst so eine, ja, die viel leisten, die haben früher gelernt, wenn ich viel leiste, bin ich was wert. Nur wenn ich leiste, bin ich überhaupt was wert. Ansonsten bin ich unnütz. Ja, also um das jetzt mal ganz krass runterzubrechen. Und die funktionieren dann halt. Und die sind aber immer schon im Übersympathikoton-Level unterwegs. Das heißt, angespannt, Herzklopfen, vielleicht noch einen Kaffee oder einen Red Bull, damit es noch mehr funktioniert, damit man wirklich schön wach bleibt, ja, und sich immer über die eigenen Grenzen peitscht. Ja, dieser Zustand, das ist ein Nervensystemzustand, der schüttet halt oder der sorgt dafür, dass eben Cortisol und Adrenalin und andere Botenstoffe ausgeschüttet werden, die Entzündungen im Körper verursachen. Ja, und so funktioniert das dann im System. Das heißt, wenn ich permanent angespannt bin, auch hier im Schulter-Nackenbereich ganz oft, das ist alles Bindungs- und Entwicklungstrauma und das sehen die Menschen nicht. Und deswegen kläre ich so viel auf, weil die das gar nicht wissen. Ja, wenn ich immer so angespannt bin, dann fangen die Entzündungen an, dann habe ich hohe CRP-Werte und so weiter. Das heißt, dann ist mein System schon so, dass es eben Erkrankungen forciert, ja. Und das sind so diese Dinge, die missverständlich sind, dass alles zusammenhängt. Meine Freundin sagte heute, sag doch den Leuten einfach, wenn du nicht Traumatherapie machst, wirst du krank. Ja, weil es
Ja.
bleibt gespeichert im System. Du lachst, aber es ist so. Sie sagt, du musstest den Leuten so krass vor die Backe klatschen, weil dann verstehen sie es. Das habe ich ja auch erst dann verstanden, weil die sagt dann, ja, aber mein Mann ist ein Narzisst und das geht gar nicht und das ist ja eine Persönlichkeitsstörung. Ich sage, das ist traumabedingt. Da sagt sie, ja, Quatsch, das ist doch kein Trauma. Ich sage, doch, auch das ist eine Überlebensstrategie.
Ich sag ja immer zu meinen Community, wenn wir miteinander sprechen, im Live besonders, dass es, also ich sag, ich spreche nicht vor Jahrtausenden zurückrechnen, aber allein die letzten 100 Jahre gab es generell keine Traumabewältigung. Gesellschaftlich und auf der Welt sowieso nicht. Und das hat sich einfach in der Gesellschaft einfach so durchgezogen bis zu dem Punkt, wo wir heute sind. Das ist meine Meinung und deswegen finde ich super, dass es auch neue Ansätze gibt, die man so pauschal nicht überall hört, ne? Aber
Ja.
wo liegen deiner Meinung nach aber Grenzen von Therapie?
Es kommt immer darauf an, was derjenige zulässt. Die sind sehr weitläufig, weil wir sind geistige Wesen hauptsächlich. Und deswegen ist es sehr viel möglich. Also ich glaube, dass die Grenzen noch gar nicht gefunden worden sind. Ich denke, da ist sehr, sehr viel möglich. Es kommt darauf an, dass ob derjenige sich wirklich so tief auch einlassen kann. Ja. Aber wenn man Symptome komplett wegbekommt, ich glaube, es ist noch sehr viel mehr möglich, als dass man nur Symptome lösen kann. Also ich glaube, ich habe die Grenzen noch nicht wirklich gefunden.
Okay. Das lässt ja für Gutes hoffen, sage ich jetzt mal so.
Da, darf ich noch ganz kurz was sagen
Natürlich,
zu
klar.
deinen 100 Jahren? Das liegt mir noch auf der Zunge. Ich habe mal recherchiert. Ich bin zurückgekommen bis zum 13., 14. Jahrhundert, wo schon Bilder gezeichnet wurden von Marienfiguren, wo das Kind auf dem Boden liegt, verkrampft und schaut weg. Und die Mutter schaut so abfällig auf das Kind runter, so nebenbei. Und das sind Maler gewesen, die, glaube ich, schon wussten von der Trennung, weil man hat sehr, sehr oder vor sehr langer Zeit schon diese Versuche gemacht, dass man Kindern den Müttern entreißt und wegnimmt. Und das war tagsüber damals tatsächlich der Fall in der Zeit, 14. Jahrhundert, dass man die Kinder wirklich tagsüber weggenommen hat von den Müttern. Dann hat man irgendwann sogar angefangen, sie nachts wegzunehmen, sodass da entstand sozusagen dieses Pucken. Ich weiß nicht, ob du das kennst, wenn man so ein Kind ganz fest einwickelt in so Bandagen, damit es Körperkontakt spürt. Da ist das entstanden, schon so lange ist das her. Und man hat da festgestellt, dass das halt dann das Kind beruhigt.
Aber wurde das jetzt, meinst du, zu Forschungszwecken mäßig gemacht oder weshalb wurde das gemacht? Zum Konditionieren oder um das Kind?
Sowohl als auch, also ich denke, um eben herauszufinden, was möglich ist mit der menschlichen Psyche, was möglich ist. Und ich sage mal, so ein traumatisierter Mensch ist halt super zu steuern, zu lenken, ja, weil er seine Kraft überhaupt nicht entdeckt. Wir wissen nämlich gar nicht, was eigentlich in uns steckt, was wir eigentlich für tolle Wesen sind,
Finde ich auch.
Macht und Kraft und alles haben, ja. Also wir sind eigentlich ja die absolute Faszination und man hält uns klein mit Unterhaltung, mit Fernsehen, mit Social Media. Also man ballert uns ziemlich zu, weil das Bewusstsein ansteigt in der Gesellschaft seit mehreren Jahren, ja. Und das ist nicht gewollt, das ist nicht gewünscht, weil wir dann ja irgendwie rauskriegen könnten, dass wir quasi nur gesteuert sind und
Ja,
ja.
das sehe ich genauso. Wann würdest du genau sagen, hier braucht jemand unbedingt Hilfe?
Ich habe manchmal so ganz berührende Anfragen, dass Menschen wirklich, ja, also A wäre es ein sehr hoher Leidensdruck, ja. Also die betteln teilweise wirklich, dass sie zu mir kommen können. Das berührt mich sehr. Oder dass jemand sowas sagt wie, ich muss unbedingt zu dir, weil ich habe dies oder das gesehen und du bist mir jetzt schon mehrfach über den Weg gelaufen und ich denke jetzt einfach, das ist ein Zeichen, dass ich zu dir kommen sollte. Das sind auch so Dinge, die mich sehr berühren. Im Grunde jeder, der wirklich unter seinen Dingen leidet. Ja, also all diese.
Ich würde sagen, oder was sagst du, oder was denkst du, wie viel Prozent, also wenn von 0 bis 100, 100 ist das Best Case, 0 ist natürlich Worst Case, ist es Vertrauen zwischen Therapeute oder Therapeut und Klient?
Unendlich wichtig.
Das Wichtigste, ne?
Das absolut Wichtigste, ja. Ja, absolut. Und das ist auch, das ist die Basis von NAM auch. Ja, also dass der Kontakt, die Bindung im Vordergrund steht, weil das ist das, was gefehlt hat. Und die Menschen regulieren ihr Nervensystem sozusagen an mir. Und das Vertrauen baut sich auf. Das ist nicht sofort vorhanden, ja. Das baut sich aber doch relativ schnell auf, denke ich. Und ja, also das ist
Mich
das A und
bezeugen.
O. Das steht vorne, also das ist das Allererste, weil das steht auch vor Therapie sozusagen, ne?
Definitiv. Und ich kann nur sagen, wenn ich eine Therapeutin bräuchte, wärst du die Erste, die ich kontaktieren würde. Also wenn ich das Gefühl hätte, dass ich jetzt mit jemandem sprechen muss, unabhängig von den Leuten, die ich kenne. Das ist ja auch immer so eine Sache, wo ich sage, eine außenstehende Person. Manchmal reicht es schon. Es muss gar keine Therapeutin sein, ne, oder Therapeut sein, sondern ein Mensch, der nicht etwas direkt sagt, sondern einfach erstmal zuhört. Das Leiden, was einer sich traut auszusprechen, reicht schon vollkommen. Und da komme ich gerade auf die nächste Frage, die ich normalerweise immer gestellt bekomme und die kann ich heute mal an jemand anderen stellen. Wie gehst du emotional mit schweren Geschichten um?
Also ich habe irgendwann in der Ausbildung tatsächlich erst ziemlich spät, also ja, das war in der Hypnoseausbildung nach schon, aber ziemlich spät dafür, dass ich ja dann schon Therapeutin war, gelernt habe, Grenzen zu haben. Das heißt also, ich kann diese ganz schlimmen Geschichten innerlich nicht, also ich nehme die nicht direkt komplett in mich auf, sondern ich habe so eine Schicht davor, wo ich sage, okay, ich lasse es rein, ich kann mitfühlen, ich fühle auch, was derjenige da gefühlt hat, aber es beschäftigt mich nicht mehr danach. Ja, es ist ganz selten der Fall. Also ich sage mal, vielleicht 3, 4, 5 Mal ist das vielleicht vorgekommen in den 17 Jahren, wo ich das jetzt mache, dass mich etwas sehr bewegt hat. Das waren aber immer Sachen, die ich vorher noch nie gehört habe, wo ich gedacht habe, okay, ich kenne schon alles. Das waren so Dinge. Also beispielsweise hatte ich mal eine, du machst eine Triggerwarnung, oder?
Ja, klar, immer. Komplett ist komplette Folge ist die Triggerwarnung oben drauf.
Eine Klientin, die vergewaltigt wurde und das Kind musste zuschauen, ihre Tochter. Und das war schon so, wie sie mir beschrieben hat, wie die ausgesehen hat, während sie das gesehen hat. Das war schon ein bisschen grenzwertig. Ich habe natürlich selbst auch jemanden. Das heißt also, ich gehe auch, wenn ich jetzt wirklich etwas nicht verkrafte, beziehungsweise bin ich immer in der Entwicklung. Also ich mache immer mal wieder Therapie. Ich habe verschiedene Therapeuten, wo ich mir sage, das mache ich jetzt, das mache ich dann. Also ich habe mir das mittlerweile schon so aufgebaut. Ich habe jemanden für Supervision, ich habe jemanden für mich selbst, ich habe aber auch so Gruppen, Sachen, wo ich mitmache und sorge auch für mich. Also das wäre dann das, was ich dort vielleicht dann auch lassen würde. Aber bis jetzt ist es noch nicht so gewesen, dass ich etwas nicht handeln konnte. Also das dauert dann einen Moment und ich sage mir, ja, es gibt schlimme Dinge, ich weiß es, wir wissen es alle. Ja, und das ist, ich weiß nicht, ich nehme das vielleicht nicht in mein Herz oder so. Ich kann es dir nicht sagen, aber es ist nicht so, dass es mich stark beschäftigt.
Okay. Was hat dich an deiner oder was hat dich deine Arbeit selbst über Menschen eventuell gelehrt?
Wow. Das ist, glaube ich, eine 2 Stunden füllende Sendung allein.
Extra. Okay, nee, verstehe. Bei 17 Jahren Arbeit, ja, glaube ich,
Grob
ist
gesagt,
es.
dass eben alle Menschen fremdbestimmt sind durch ihre Muster, durch ihre automatischen Reaktionen. Dadurch habe ich manchmal zu viel Verständnis. Das ist nicht so gut, ja, weil ich dann immer wieder dann doch das auch entschuldige. Ja, also das hauptsächlich, dass die Menschen nichts dafür können, wenn sie fremdgehen, wenn sie lügen, wenn sie bestimmte Verhaltensweisen haben, wenn sie mich attackieren, weil ich mich vielleicht entschuldigt habe. Also es gibt, wo ich denke, die sind dann einfach so in ihren Mustern gefangen, in ihren Strategien gefangen, dass ich eben Mitgefühl habe trotzdem. Aber ja, das ist schon manchmal nicht so cool.
Glaube ich voll und ganz.
Ja.
Was würdest du vielleicht Menschen sagen, die Angst haben, sich Hilfe zu holen?
Ich denke, sie sollten lieber Angst haben, in der Situation zu bleiben, weil Trauma kein Ablaufdatum hat. Es läuft nicht ab, es bleibt im Körper, es bleibt im Nervensystem, es bleibt in den Strategien, in den Mustern, so lange, bis man sich dem widmet. Und ich sage mal so, es entstehen immer mehr Dinge. Je länger man mit Trauma lebt, also kommt immer noch was obendrauf und noch was obendrauf und noch was, also eben auch Erkrankungen, Symptome. Ja, ich mag das Wort Erkrankungen nicht so, deswegen ich sage das nur für die Zuschauer. Davor sollten sie eher Angst haben. Ja, es geht bis hin zu, also wirklich Kurzsichtigkeit, Weitsichtigkeit, Glaukom, grüner Star, das sind alles Dinge, die aus Trauma entstehen. Und das sind Dinge, die würden mir eher Angst machen. Ich will jetzt keinem Angst machen,
Ne,
aber.
ich weiß, wie du meinst, ne? Deswegen habe ich gerade versucht, was dazu zu sagen, aber nee, es ist einfach sehr interessant und wir werden jetzt auch gleich, danke erstmal für den wundervollen Anstieg in die ganzen Thematiken und rund um deine Arbeit an sich, ne, wie du da vorgehst. Nervensystemzustände und Trauma verstehen. Auch ein sehr wichtige Komponente Trauma verstehen, finde ich. Welche Nervensystemzustände gibt es? Kampf, Flucht, Erstarrung? Wie kann man sich das vorstellen? Was für Zustände kennt man so?
Und erstmal ganz kurz damit beginnen. Was ist das Nervensystem eigentlich überhaupt? Was macht das eigentlich? Was hat das für eine Aufgabe? Es hat die Aufgabe, im Grunde Dinge automatisiert zu regeln. Und das läuft aber unbewusst. Also das heißt, du musst dich um das alles nicht kümmern, was ich jetzt gerade gleich sage. Das ist also dein Puls, dein Herzschlag, dein Blutdruck, deine Atmung. Das läuft alles automatisch. Dein Stoffwechsel, deine Verdauung, deine Körpertemperatur. Schweißproduktion, Reflexe, Pupillengrößen, Blasen- und Darmfunktion und sexuelle Komponente oder Funktionen. Das ist alles automatisch reguliert. Und jetzt gibt es verschiedene Betrachtungspunkte vom Nervensystem. Das heißt einmal der klassische Betrachtungspunkt. Ich arbeite aber tatsächlich nach der Polyvagaltheorie von Stephen Porges. Und der unterscheidet halt diese Nervensystemzustände, die du jetzt schon gerade gesagt hast. Der Normalzustand und Fight und Flight gibt es auch Freeze ist da nicht so richtig vorgesehen und deswegen nehme ich das aus dieser Polyvagaltheorie. Es gibt aber tatsächlich noch weitere Nervensystemzustände, nämlich die gehören auch noch dazu, die sind aber nicht so ausgewählt, aber der Vollständigkeit halber will ich sie trotzdem sagen. Es gibt also diese Anpassungsstrategie, dieses Fawn Response, sagt man dazu. Das ist so, Fawn ist so ein kleines Rehkitz, was sich so unterwürfig zeigt. Ja, also dieses, ich unterwerfe mich, ein Unterwerfungszustand im Grunde. Es gibt die Dissoziation als Schutzzustand und es gibt also sozusagen den Kollaps, also der absolute Shutdown, also wenn ich eigentlich bewegungslos bin oder fast in Ohnmacht falle, ja. Und dazwischen gibt es aber die ganz normalen, also die Zustände, über die die Menschen so sprechen. Und da geht es im Grunde darum, dass man einmal den normalen Zustand hat, also wo das soziale System aktiv ist, wo man sich konzentrieren kann, wo man Zustand des Lernens hat, wo man ja, sich ganz normal unterhalten kann, austauschen kann. Das geht auch direkt so, dass wir uns anschauen und dass du halt siehst, dass hier diese Partie entspannt ist, dass du quasi Vertrauen fassen kannst. Und das ist eigentlich dieser optimale Zustand, in dem wir immer sind oder sein sollten, der regulierte Zustand, wo die meisten Menschen leider nicht sind, ja. Dann gibt es den sympathikotonen Zustand, beziehungsweise läuft das Nervensystem tatsächlich in so Schlangenlinien. Es geht immer um Anspannung, Entspannung, Anspannung, Entspannung. Da gibt es auch Bilder zum Internet, die kann man finden, dass man sich da mal ein Bild machen kann. Und der übersympathikotone Zustand ist quasi die Mobilisierung, der Kampf- und Fluchtmodus. Da erlebst du halt dann eine erhöhte Atemfrequenz. Das ist also wirklich ein Zustand, in dem du kämpfen oder flüchten kannst. Ja, das ist jetzt kein Gefühl oder so. Und da geht es eben um Muskelanspannung, erhöhte Wachsamkeit. Da können zum Beispiel auch Schlafstörungen vorkommen in dem Bereich. Kampf- und Fluchtreaktionen. Das ist, wenn du eben gestresst bist, ja, Angst hast, Ängste hast, Panikattacken hast, wütend wirst oder so, das ist alles diese Basis, wo eben Cortisol, Adrenalin ausgeschüttet wird und noch andere Botenstoffe, damit du eben die Möglichkeit hast, jetzt zu reagieren. Das kommt noch von ganz früher, von dem Zeitalter des Säbelzahntigers. Und das Nervensystem hat sich halt nie verändert, ne? Und auch Tiere haben dasselbe, also Säugetiere haben dasselbe Nervensystem. Also bei Hunden kann man das sehr gut sehen, bei Pferden kann man das sehen. Die schütteln das dann aber einfach ab. Das ist auch ein Mechanismus, den wir Menschen uns auch aneignen können. Den haben wir eigentlich auch, aber der wird immer unterbunden, weil wenn wir zum Beispiel so sehr angespannt waren, dann ist es danach, dass wir so ein leichtes Vibrieren fühlen im Körper, ja, nach einem Schock oder so. Und das wollen die meisten Feuerwehrleute dann beruhigen oder die Ärzte, weil sie das nicht unbedingt so kennen, ja. Und dann gibt es den Zustand, der eher unter Parasympathikoton ist, sprich also eher nach unten drückt, wo du dann so eine Lethargie hast, kein Antrieb, Motivationslosigkeit in dem Bereich steckt drin, dass du dich abschaltest über Social Media, über Fernsehen, Betäubung, Substanzen sind in dem Bereich. Dissoziation ist in dem Bereich, also eine Schutzfunktion des Nervensystems und Depression, also sprich, wenn man es dann wieder als Symptomkomplex sieht, ja, oder auch Scham, Schuldgefühle, die sind sehr unten, sehr drückend, sehr runterziehend und dann aber halt hin bis zur Erstarrung, bis zum Freeze. Und die Reihenfolge, die in den Bildern oft gezeigt wird, ist ja häufig, dass in der Mitte der Zustand des Nervensystems ist der Ruhe, der Entspannung, also der Verbindung. Und dann hast du meistens oben den Flucht- und Kampfmodus und unten hast du halt den Erstarrungs-Freeze-Modus. Aber normalerweise gehört sich das eigentlich so, dass du oben den grünen Zustand hast, dass du oben entspannt bist. Dann geht das Nervensystem in den Kampf- und Fluchtmodus. Und wenn dann nichts mehr möglich ist, dann geht es weiter runter in die Erstarrung, in den Freeze, wo du nicht mehr dich bewegen kannst.
Okay. Sehr interessant.
Dazu gibt es auch noch verschiedene Nerven. Also es gibt halt den ventralen Vagusnerv, der eben eher in, also von hier quasi über deine Brust in dein Gesicht läuft und diese Nerven versorgt, wo du eben genau diese soziale Verbindung herstellen kannst. Und dann gibt es den dorsalen Vagus, der läuft eben eher nach unten, der geht in den Darmbereich und da ist eher die Abschaltung nach unten. Also da kann man auch eine ganze Menge drüber erzählen.
Die Frage, die jetzt kommt, werde ich dann nochmal vielleicht ein bisschen besser erläutern, damit man sie vielleicht auch richtig versteht. Die Frage an sich ist, warum reagieren Menschen nach Traumata oder nach einem Trauma oft auf eine Weise, die andere ausstehende Menschen nicht richtig nachvollziehen können? Einfach nur als Beispiel, wenn ein geliebter Mensch plötzlich ein Kleinkind, ne? Wir sind gerade im Disneyland und das Kind verschwindet. Ne? Es sind Traumata. Es gibt da Menschen, die weinen, die wieder weinen, die irgendwie aussehen, als ob es sie kalt lässt. Ne? Und andere liebende Mamas sagen dann, da stimmt irgendwas nicht. Das kann nicht sein. Ne? Warum reagieren manche Menschen nach einem Trauma anders da, als eventuell andere Menschen es denken würden?
Also wenn die im Schockzustand sind, beziehungsweise im Freeze-Modus zum Beispiel, dann können die da gar nicht richtig funktionieren. Das heißt, sie sind eigentlich in sich völlig erstarrt. Ja, also sie können eigentlich gar nicht Anteil nehmen, weil es ist eben, wie gesagt, auch diese Schutzfunktion und es wird auch in Richtung Dissoziation. Also abschalten gehen, vom Gefühl abgeschaltet werden, um zu funktionieren, um das halt überhaupt alles bewältigen zu können in dem Moment. Ja.
Man nennt das ja immer als also die Menschen sagen immer, guck mal, die gibt ein Interview und die sieht so teilnahmelos aus und die trauert gar nicht um die verschwundene Tochter oder wie auch immer, können es nicht nachvollziehen. Ne? Deswegen diese Frage, wieso das oder warum diese Menschen so reagieren. Ich glaube, mir war das von Anfang an klar eigentlich, aber du hast es jetzt auch nochmal als Expertin genauso auch nochmal benannt.
Ja,
Wie.
oder sie sind auch in Panik. Das kann natürlich auch sein, ja, dass man gar nicht mehr aus der Panik herauskommt. Das ist einfach, wo die Menschen sagen, es ist jetzt völlig überzogen, wie die reagiert. Ja, das gibt es auch.
Genau, gibt's auch, ja.
Aber es gibt eben auch, also ich sag mal so, das ist hauptsächlich die Dissoziationsfunktion, die dann rausnimmt, ja, und wo du einfach keinen Zugang mehr zum Gefühl hast in dem Moment. Was ja eigentlich dann auch gut ist, weil sonst könntest du diese Extremsituation ja gar nicht irgendwie bewältigen.
Verständlich, ja. Wie kann der Körper Erinnerung speichern?
Genau, das ist eine interessante Frage. Also es geht über, eigentlich sind sie quasi im Nervensystem gespeichert, aber dadurch, dass das Nervensystem ja quasi auch lebendig ist und nicht starr, ist es halt so, dass du schon allein durch die Erinnerung. Also wenn jetzt wieder eine Situation so kommt, wie du es damals erlebt hast und du gehst halt in diese Automatismen, dann denkst du natürlich auch oder dein Nervensystem reagiert und dein Körper kontrahiert. Also das heißt, das wird immer wieder aufgerufen durch Kontraktion. Also es ist nicht, wie man sich das vorstellt, im Muskel direkt so gespeichert, dass man jetzt darauf zugreifen könnte, sondern eher sinngemäß. Ja, dass man halt diese Nackenverspannung permanent hat zum Beispiel, ja, weil man, also das ist diese Schutzhaltung, ja, wenn ich angebrüllt wurde oder kritisiert wurde oder abgelehnt wurde, dann muss ich mich irgendwo schützen und dann mache ich hier oben zu und das bleibt dann sozusagen drin, weil schon eine Nähe zum Beispiel zu jemanden, ja, den ich vielleicht noch nicht so kenne oder ich habe vielleicht sowieso ein Problem mit Nähe oder was auch immer, sorgt dann dafür, wenn der zu nah kommt oder mich irgendwas fragt oder ich bin immer auf Hab-Acht-Stellung, ja, dass ich weiß, okay, es kann jederzeit was sein, dann wiederhole ich das und wiederhole das und wiederhole das sozusagen, dass das sich immer wieder manifestiert im Körper. Und der Körper kann sich natürlich auch an so Dinge erinnern wie Narben, wo auf vielleicht auch bestimmte Haltungen oder wenn jetzt jemand permanent angebrüllt wurde, dass der wie so eine Schutzhaltung entwickelt hat, das nennt man dann sozusagen verkörperte Schutzhaltung. Ja, also Das kann so einfrieren, dass du das nie wieder los wirst irgendwie, ja. Also schon, wenn du daran arbeitest, natürlich irgendwann löst sich das dann auch. Ja, aber das ist schon ein Weg. So sinngemäß ist das im Körper auch gespeichert, wird auch immer wieder aufrechterhalten durch diese ganzen Muster, durch dieses Ganze, was da eben passiert. Also es ist ein bisschen schwierig zu beschreiben, weil es gibt da das Buch von Bessel van der Kolk, The Body Keeps the Score, also verkörperter Schrecken. Ja, dass das schon im Körper irgendwo sitzt, aber eben in Kombination mit dem Nervensystem. Ja, ich hoffe, so.
Ja, doch. Kann man, also ich glaube, gut verständlich. Du sprichst aber auch davon, dass körperliche Symptome Schutzmechanismen sind. Oder
Genau.
sein könnten. Wie meinst du das denn genau?
Ja, also unterschiedlicher Art. Da fällt mir jetzt gerade wieder der Klient ein von vorhin, wo ich dir in der Pause erzählt hatte, kurz. Zum Beispiel, der immer wieder krank wird, wenn er ins Funktionieren und ich zeige mich und gebe mich der Bewertung hin, die ich aber vorwegnehme. Das heißt, ich sehe mich, betrachte mich durch die Augen anderer und bin nicht so wertvoll, bin nichts wert, wenn ich nicht wirklich was leiste. Wenn ich Fehler mache, bin ich minderwertig. Der nimmt es sozusagen vorweg und beobachtet sich durch die Augen anderer. Ja, so müssen die mich sehen. Das ist so. Ja, das ist für ihn ganz klar. Und dadurch haut sein Körper ihn immer wieder in die Erkrankung. Ja, also bis er merkt, da stimmt was mit meiner Denkweise nicht. Das ist nicht richtig, wie ich denke. Die Leute denken so gar nicht über mich. Das ist nur das, was ich mir einbilde eigentlich, wie die über mich denken, weil ich so über mich denke. Das ist zum Beispiel eine Möglichkeit. Oder wenn Menschen krank werden, dann ist es häufig auch so eine Aufforderung vom System. Der Körper spricht mit dir und erzählt dir, also beispielsweise, wenn du jetzt einen riesen Kopfdruck kriegst, ja, dann ist das häufig eine Wut, die von unten hochgekommen ist. Du hast die Wut aber dir selber verboten. Die stößt aber gegen deine Schädeldecke sozusagen. Da ist der Deckel drauf, die kommt nicht weiter. Also es ist ein riesen Kopfdruck, ja. Das kann werden bis Übelkeit und Erbrechen, eine Wut, die du nicht äußerst. Ja, das sind zum Beispiel Schutzsysteme. Also, dass dein System versucht, dir mitzuteilen, was, oder dass du den Kopf fragen würdest, was würde der jetzt am liebsten sagen? Einfach so ganz spontan. Und dann kommst du manchmal ins Unbewusste, dass der einfach sagt, so geht's nicht weiter. Dann fühlst du, aha, da ist ein Wutimpuls. Das will ich nicht mehr. Ja, das ist zum Beispiel ein Schutzmechanismus. Ja, oder dass er dich rausnimmt, also dass er dir eine Krankheit gibt, damit du über dich nachdenkst, damit du die Möglichkeit hast, Zeit zu haben, weil sonst bist du immer auf der Arbeit, du bist immer am Funktionieren, du gehst ständig über deine Grenzen permanent. Ja, und dann nimmt er dich raus, damit du eine Möglichkeit hast, über dich selbst nachzudenken. Die meisten machen das dann nicht. Ja, dann gibt es wieder eine. Es gibt auch so Warnschüsse, also wie so ein Herzinfarkt, den du vielleicht mal überlebst. Und dann vielleicht noch einer, den du überlebst. Und der dritte, der rafft dich dann dahin. Ja, das sind sozusagen Warnschüsse vom Körper, der sagt, wenn du jetzt nicht langsam mal machst, dann zeige ich dir, was ich kann. Und der Körper kann extrem werden. Der kann so extrem werden, dass du keine Lebensqualität mehr hast. Und das tut er dann auch, wenn du nicht hinhörst und hinschaust. Das sind zum Beispiel Schutzfunktionen. Ja, oder eine Migräne sagt dir zum Beispiel, das ist das Gefühl, in dem Moment irgendwie nicht gut genug gewesen zu sein, etwas nicht gut genug gemacht zu haben. Solche Dinge. Also.
Bleiben wir gerade bei diesem Punkt, weil, wie gesagt, also Schmerzen oder Verdauungsprobleme können ja trauerbedingt sein, so wie du gerade ja gesagt hast. Was sind denn zum Beispiel bestimmte Punkte, wie eine Blasenentzündung oder eine häufige Blasenentzündung, nicht eine einmalige, eine regelmäßige Blasenentzündung. Auf was kann das traumabedingt hindeuten? Um vielleicht ein, zwei, drei Beispiele zu sagen, ohne das in 100% Stein gemeißelt zu haben, dass es bei jedem hundertprozentig so ist, aber durch deine Arbeit, dass es wahrscheinlich Wahrscheinlichkeit hoch ist.
Meistens ein Grenzkonflikt, Und dass du nicht, also dass deine Grenzen überschritten worden sind, in welcher Form auch immer, vielleicht auch ziemlich massiv durch Missbrauch oder was auch immer, aber vielleicht auch einfach nur dadurch, dass ständig dir jemand, also dein Partner vielleicht zu nahe kommt, während du eigentlich etwas machen möchtest und du schon mehrfach gesagt hast, pass auf, ich brauche jetzt meine Ruhe, ich möchte das in Ruhe erledigen oder so. Das kann sozusagen wie so eine Art Revierkonflikt sein, ja, also so Stichwort germanische Medizin, die ich auch natürlich mit betrachte und mit reinnehme. Aber das sind eben diese Konflikte, wo die Menschen meistens nicht wissen, was ist es jetzt eigentlich wirklich? Ja, und wie löse ich denn den Konflikt? Ja, die kommen dann sozusagen mit dem Hammer und ich habe jetzt hier die Diagnose und ich weiß, dass das der und der Schienenkonflikt ist oder was auch immer, also die und die Schiene und das ist der und der Revierkonflikt oder was auch immer, was mache ich jetzt, wie löse ich denn das? Ja, und dann gibt es halt die Arbeit da mit mir, dass wir eben sehen können, was genau ist, steckt eigentlich dahinter und was ist genau erforderlich, um das eben zu lösen. Ja, weil das fehlt halt bei ihm an der Stelle, ne? Dass man auch wirklich den Konflikt findet und sieht, was ist es denn? Ja. Also vielleicht sieht man es, aber man weiß nicht, wie man es lösen soll. Ja, das kann so eine Blasenentzündung sein.
Einfach als Beispiel jetzt mal für unsere Zuhörer. Da gibt es natürlich tausende Varianten,
Ja.
ne? Keine Ahnung. Ich würde sagen, so banale Sachen wie Seitenstechen, denke ich jetzt mal nicht, aber einfach grundlegende, langwierige Schmerzen oder ja.
Spiel, dass da ist etwas, was sich nicht so richtig verträgt, ja, also wo man gegeneinander arbeitet, ja, was ist zum Beispiel Rückenschmerzen ganz viel, also tatsächlich, es hört sich jetzt ein bisschen banal an, zu viel Belastung auf verschiedenen Ebenen, ja, also zu viel tragen müssen, zu viel Verantwortung vielleicht als Kind auch schon und der Körper macht dann Schmerzen tatsächlich, ja, du kannst natürlich auch, wenn du, ja, also mich interessiert das schon mit deinem Knie, was du vorhin erzählt hast, wo das vielleicht her ist. Ja, kommt auch immer so ein bisschen drauf an, welche Seite das ist.
Beide
Und heißt
Knie, beide Knien fehlen
das
jeweils.
eigentlich, irgendwo gebremst wurdest in der Entwicklung, das heißt im Vorangehen in irgendeiner Form.
Ich bin damit geboren. Ich bin ohne diese Knieknorpel geboren, jeweils. Also die Kniescheibe ist ja relativ rund, ne? Und bei mir ist sie so und dann zack, abgehakt, bei beiden Seiten so, ne?
Kann es damit zu tun haben, du bist ja im Nervensystem deiner Mutter groß geworden, also
Ja.
gebildet, ja, quasi in dem Nervensystem deiner Mutter, dass da zum Beispiel schon irgendwas war, was sich dann eben auf dich auch auswirkt.
Wenn es nach dieser Logik geht, ist es ja auch dann logisch dann. Ne? Es hat ja alles eine Verbundenheit. Ne?
Ja.
Was mich sehr interessieren würde, ist auch diese Ambivalenz. Warum funktionieren manche Menschen scheinbar perfekt, aber leiden trotzdem massiv?
Genau, weil du das gerade sagst, weil sie funktionieren. Sie funktionieren, aber sie leben nicht. Sie sind im Überlebensmodus. Da ist Funktionieren angesagt. Sie sind aber immer noch im Überlebenskampf. Also jeder, der seine, diese Dinge nicht gesehen hat, ist noch im Überlebenskampf.
Welche Rolle spielen da verdrängte Emotionen wie Wut oder Angst mit rein?
Genau, das, was ich am Anfang schon gesagt hatte, Trauma kennen. Ablaufdatum, also alles, was du nicht gefühlt hast, jede Traurigkeit, die du weggelächelt hast, jede Wut, die du überspielt hast, ist in deinem System gespeichert. Und das ist ja das, was wir stellvertretend für die vielen Situationen dann zwischen uns nehmen in der Arbeit und das fühlen. Aber nicht alleine, sondern in Kontakt, in Beziehung. Und das ist neu.
Das ist ganz gut. Warum, vielleicht kannst du es dann nochmal erklären, warum reicht Reden allein meistens oder manchmal nicht aus?
Genau, das ist sozusagen, trifft sich mit der Frage, die du am Anfang gestellt hast, wie unterscheidet sich meine Therapie von klassischen Therapien, weil die Verstandesebene nicht an Trauma rankommt.
Punkt. Ja.
Das ist schon, ja. Deswegen funktioniert es nicht. Du kannst. Im Gegenteil, vielleicht ist das noch wichtig. Je öfter du drüber redest, desto tiefer werden die Bahnen der negativen Dinge. Das heißt, wenn du immer wieder deine Geschichte erzählst, verstärkst du immer wieder diese neuronalen Bahnen in diese Richtung. Ja, also reden ist eigentlich dann eher schädlich. Sogar.
Also ist im Prinzip die Arbeit, die ich mache, schädlich für die Betroffenen. Einfach nur mal runtergebrochen jetzt, wie wir, von dem, was wir jetzt reden. Wenn man es auf lange Sicht halt sieht, wenn es nicht einmalig ist, sondern immer wieder macht, ne? Dass man seine Geschichte mal raushaut und sagt, so und so ist es, ist okay, aber man sollte dann weiter daran arbeiten, nicht in der Vergangenheit zu sein, sondern ins Hier und Jetzt, in die Zukunft vorzuschauen.
Immer weiter aus, die werden zu richtigen Autobahnen. Also sind ja schon Autobahnen, aber du vertiefst die immer mehr. Du brauchst den Nebenweg, du brauchst einen anderen Weg, der jetzt noch zugewachsen ist. Den musst du dir freischneiden mit der Machete und dann kannst du den langsam gehen und der wird immer breiter, je mehr du den gehst. So kann man sich
Also
das vorstellen.
wäre eigentlich der bessere Weg von meiner Seite aus, wenn ich mit Betroffenen spreche, auch zu sagen, es ist toll, dass du den Mut findest, deine Geschichte zu erzählen, aber schau dir dein eigenes Interview nicht nochmal an. Ne?
Ja. Ja,
Sag.
es ist nicht hilfreich. So habe ich es noch gar nicht gesehen, aber ja, du hast recht. Es ist.
Oder konfrontiere dich nicht immer wieder mit deinen eigenen
Sie werden
Erlebnissen.
es gut tun. Das ist so. Ganz tun.
Vielleicht kannst du noch mal sagen, wie arbeitet man konkret daran, das Nervensystem wieder zu regulieren?
Indem du ein Gegenüber hast, was bindungs- und beziehungsfähig ist, was ruhig ist, wo du neue Erfahrungen machen kannst, wo du mit deiner Wut, mit deiner Scham, mit deiner Angst, mit deinem Hass, mit deiner Trauer sein darfst, wie du bist und den Kontakt, die Bindung, die Beziehung dadurch nicht verlierst. Weil das hast du ja erlebt. Mit Wut will ich dich hier nicht sehen. Geh raus. Wut ist hier nicht angesagt. Oder ich habe so eine Emotionskurve, ja. Also normalerweise dauert, ich weiß nicht, ob ich die zeigen soll. Ich kann das
Kannst
mal zeigen.
gerne zeigen. Wenn nicht, dann kannst du mir zuschicken und ich blende es dann nochmal ein oder so, falls man es nicht gut
Ja,
sehen soll.
ich zeichne die einfach mal. Zeichne die einfach mal, weil das ganz schön ist. Das ist so eine Kurve und das ist eine Emotion, ja. Und das ist ganz spannend, weil das ist Energy in Motion, Energie in Bewegung. Ja? Und das ist dein Gefühl. Normalerweise wirst du traurig oder hast Angst und dann kommt das und dann fühlst du das durch und dann geht das wieder. Das ist das Normale. Aber gar nicht gesagt, das kriegen wir gar nicht beigebracht. Ja, also wir kriegen beigebracht, an der Stelle, wo wir traurig werden, Angst haben, wütend sind, du brauchst auch keine Angst haben. Du übertreibst. Hör auf zu heulen. Mit Wut will ich dich hier nicht sehen. Ach, das ist doch Quatsch. Jetzt ist aber genug. Hör auf zu nerven. Ja, du musst nicht traurig sein. Etc., etc., etc. Also was lernen wir eigentlich? Also wenn das Gefühl kommt, wird es hier sofort abgeschnitten.
Unterdrückt.
Und Eltern damit nicht konfrontiert werden wollen. Und das Ganze hier würde 90 Sekunden dauern, in etwa. Und das machst du nicht, weil du denkst, oh Gott, was ist denn das hier? Ja. Warum halten die mich davon ab? Das muss ja wahnsinnig schlimm sein, was hier passiert. Ich kann da gar nicht hingehen. Das ist viel zu gefährlich. Deswegen lernst du gar nicht zu fühlen. Also das wird dir auch noch so zusätzlich beigebracht, ja. Davon mal abgesehen, schneidest du dein Gefühl ja eh ab. Wenn du, also du wirst geboren, wirst getrennt von deiner Mama. Und dann wirst du gewaschen, gewogen. Und diese 10 Minuten, wie du weg bist, das reicht aus. Das wird im Natur-Tierreich nie passieren. Also kein Tier der Welt würde sich ein Kind wegnehmen lassen. Niemals. Ja? Und in dem Moment, wo du getrennt bist von deiner Mama und du bist ja gerade auf der Welt, dann ist das Erste, was du erlebst, du wirst getrennt. Du weißt ja nicht, dass deine Mama gleich wiederkommt. dem Moment erlebst du wirklich die absolute Horrorpanik. Und das ist auch das, was die eben schon seit dem 13., 14. Jahrhundert machen. Ja? Du erlebst die Mega-Panik, das ist dein erstes krasses Trauma. Also, ja, das, was du definitiv erlebst, wenn du nicht bei der Geburt schon nicht raus wolltest, das kann natürlich auch sein. Aber du kommst da und dann wirst du weggenommen. Und das ist dein erstes Trauma. Und in dem Moment lernst du, ich habe so eine Panik, ich habe so eine, du schreist vielleicht noch und erstarrst dann aber auch sofort. Und dann kommst du in den Freeze. Und dann kommst du in die Dissoziation und da lernst du, dein Gefühl musst du abschneiden. Also du kommst gar nicht erst zum Fühlen. Du wirst, also schon nach den ersten Minuten schneidest du dein Gefühl ab. Und dann wird dir ja noch zusätzlich, wenn du dann mal irgendwie trotzdem vielleicht ein Gefühl entwickelst durch Zufall, ja, dann wird dir noch erzählt, wie schlimm das ist und wie gefährlich das ist und dass du das doch lieber lassen sollst, weil das ist, nein, du brauchst doch keine Angst haben, das ist doch alles Quatsch. Ja, also was sollst du denn denken über Gefühle? Deswegen sagen ja so viele auch, ja, Gefühle sind ja Schwachsinn, wozu denn? Ja, also das ist ganz schlimm. Fürchterlich.
Das finde ich gerade, hast du bildlich sogar mit dem Bild super beschrieben gerade. Es fällt
Ja.
einem, wenn es so gar nicht auf, ne? Aber auf den ersten Blick, aber so wie du es gerade ge gezeigt hast, ist es einleuchtend, ne?
Ja, total.
Neunzehnhundertneunundsechzig waren plötzlich Millionen Menschen davon überzeugt, dass Paul McCartney tot sei. Sie spielten Beatles-Platten rückwärts ab, suchten geheime Botschaften in Songtexten und auf Albumcovern und glaubten, die Band selbst würde Hinweise auf eine gigantische Vertuschung hinterlassen. Doch die eigentliche Frage lautet nicht, ob Paul McCartney wirklich gestorben ist. Die eigentliche Frage lautet, wie aus einem Gerücht eine der berühmtesten Verschwörungstheorien der Popgeschichte werden konnte. Und warum Menschen manchmal aufhören, nach Antworten zu suchen und stattdessen beginnen, nach Bestätigung zu suchen. Tatort Musik, Paul McCartney, die Verschwörung, die nicht sterben will. Ab sofort, überall, wo es Podcasts gibt.
Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann klicke jetzt auf Abonnieren und empfehle ihn weiter. Bleib immer auf dem Laufenden und folge uns bei Twitter, Instagram und Facebook. Mehr Podcasts findest du auf meinpodcast.de.